was wäre da noch wichtig? Was könnte euch interessieren? Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was machen wir denn sonst noch an Jugendarbeit? Und wollte euch eigentlich die Bibelclub-Arbeit vorstellen. Das ist nämlich die Jugendarbeit, die wir auf den Philippinen auch vorantreiben wollen. Und es ist eine Arbeit, die eigentlich hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Wir als Wort des Lebens Mitarbeiter, wir wollen ja gar nicht so neben der Gemeinde her arbeiten, sondern es ist unser Ziel eigentlich, in der Gemeinde zu sein und durch die Gemeinde hindurch zu schaffen. Wie können wir das hinkriegen? Ja gut, unser Ziel ist hauptsächlich, junge Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen, und darum haben sie in Amerika auch ein Bibelprogramm entwickelt, das nennt sich Bibelclub, und das haben wir mit auf die Philippinen genommen, und dort haben sich einige die Zeit genommen, um es auch den Filipinos gemäß zu schreiben und anzupassen. Und ich sage bewusst, es ist ein Programm, es ist kein Material an sich. Ja, was bedeutet ein Programm? Das ist ein Programm, was wir anbieten den Gemeinden, das beinhaltet Mitarbeiterschulung, Mitarbeiterbetreuung. Das heißt, wir haben unsere Mitarbeiter, die sich Zeit nehmen und regelmäßig in den einzelnen Gemeinden präsent sind. Wir hatten jetzt in Mindanao allein so etwa 7, 8 Bibelclub-Arbeiten. Das heißt, das ist eine ganz schöne Verantwortung für nur einen Vollzeitigen, in den verschiedenen Gemeinden auch rumzureisen. Man stellt sich vor, ja, ein Wochenende für jede Gemeinde, da kann man ja alle 2 Monate höchstens in jeder Gemeinde sein. Und dann war man auch nur einmal in seiner eigenen Heimatgemeinde. Also das ist nicht so einfach, aber Betreuung ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen ihnen ein Material zur Hand zu stellen. Wie, ich weiß nicht, wie ihr das macht oder wie ihr das erlebt habt in der Jugendarbeit. Wie wurden die Stunden gehalten? Wart ihr schon mal Jugendmitarbeiter? Wer von euch hat schon mal Jugend mitgeleitet? Ah, es sind doch ein paar, ne? Und da überlegt man dann, ja, was unterrichte ich denn jetzt nächste Woche? Und man muss sich zusammensetzen und Themen. Es ist ja nicht nur die Jugendstunde an sich, sondern die ganze Vorbereitungszeit, die dahin noch zugehört. Was wir da zur Verfügung haben, ist ein 4- bis 5-jähriges Material. Das heißt, es gibt gut 50 Wochen im Jahr, die ausgearbeitet sind, ne, und wo wir ein Jahr vorstellen und unter dem Thema zum Beispiel Facing the Future, also wie gehe ich in die Zukunft hinein, als Thema haben für die ganze Jugendgruppe. Es ist so gedacht, dass es auch theologisch aufeinander aufbaut, dass man innerhalb der 4 bis 5 Jahre auch eine gute Grundlage theologisch für die Jugend gelegt hat. Denn Jugendliche sind ja normalerweise so 4 bis 5 Jahre mit dabei, oder sie kommen dann in den Mitarbeiterkreis, und so ist es eine ganz gute Mischung. Wie es aufgebaut ist, ist, dass für jede Stunde gibt es ein einleitendes Spiel, so eine Aufwärmphase, ein Vorschlag, ein Spielvorschlag. Auch die eigentliche Lektion, die wird vorgestellt erst für den Mitarbeiter, das kann er sich durchlesen vorher, eine halbe Stunde. Und er hat dann 2 verschiedene Vorschläge, wie er die Stunde selber gestalten möchte. Und es fällt ihm dadurch viel einfacher, wenn er jetzt weiß, oh, ich habe nicht so viel Zeit für nächste Woche die Jugendstunde vorzubereiten, aber da habe ich Material. Also die Zeit muss er sich schon noch nehmen, das durchzulesen und es zu verstehen, um es dann auch anschaulich weitergeben zu können. Was auch interessant ist an dem Programm, ist, dass einmal Wert gelegt wird auf die stille Zeit. Da habt ihr ja auch schon jeden Morgen immer mal wieder was von gehört. Ich glaube, meine Frau hat auch in der Frauenstunde auch diese stille Zeitheft von Wort des Lebens vorgestellt. Das ist nicht nur für junge Leute, sondern auch wir benutzen es noch. Und zwar gibt es einfach Vorlage und Blätter für jeden Tag. Und was habe ich jetzt gesagt? Ja, gut. Auf jeden Fall liegt es noch aus, wenn ihr es euch anschauen möchtet. Es ist das ideale Material. Da kann gar nichts bei schief gehen, denn da steht gar nichts drin. Also ihr müsst nämlich was reinschreiben. Alles, was da drin stehen, sind ein paar Bibelstellen. Und dann ist es für euch eine Möglichkeit, einen eigenen Kommentar zusammenzustellen über ein ganzes Jahr hin, wenn man so seine eigenen Gedanken zum Text aufgeschrieben hat. Es hat auch Bereiche zum Gebet, tägliches Gebet, auch für Familie, Missionare, Freunde. Es wird unterteilt. Es gibt es auch auf den Philippinen für die verschiedenen Altersgruppen. Ein bisschen mehr anschaulicher, auch mit Bildern und so. Und halt mal ein bisschen interessant. Ich weiß, in Deutschland gibt es da schon auch vielseitiges Programm. Aber es ist uns sehr wichtig, dass stille Zeit, auch regelmäßige Zeit im Wort außerhalb der Jugendstunde gelehrt wird. Dazu gehört auch das Bibelvers auswendig lehren. Das haben wir mit im Programm drin, dass wir jedes Jahr ein ganz neues Päckchen mit vereinzelten Bibelversen haben. Und da werden die Einzelnen ermutigt, es auswendig zu lernen, und da gibt es dann auch Preise dafür und so, solche Dinge. Das gibt es allerdings auch hier in Deutschland als Bibelmemory, was man so über kurze Zeit auch lernen kann. Das fängt schon ab 4 Jahre hier an mit verschiedenen Bildern und so. Also auch für euch mal interessant. Ich zeige es jetzt auch nur mal für die Familienväter. Ich glaube, die Frauen haben das auch schon alle gesehen. Ja? Wir sind ein bisschen spät dran, denke ich. Ja? Die Männer bekommen das später mit. Aber immerhin, auch da ist es wichtig, dass wir jetzt schon in der Familie anfangen. Das war der zweite Punkt, das waren die Bibelverse. Das dritte ist eigentlich Christsein weitergeben. Und das ist nicht genug, wenn man sich sagt, ach ja, ich brauche erst eine theologische Ausbildung oder ach, ich traue mich noch nicht, bin ich überhaupt dafür geeignet, anderen vom Herrn Jesus weiterzusagen. Und wir stehen einfach auf dem Standpunkt, dass ein Mensch, der ganz neu vom Wort Gottes erfasst wurde, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, diese Freude auch sofort weitergeben sollte. Also da ist nichts schöner, als einen Christen zu sehen, der neu bekehrt ist, und ihn zu sehen, wie er anderen vom Wort Gottes weiter sagt und sagt, was ich mit dem Herrn Jesus erlebt habe. Und da machen wir Mut durch unsere Jugendarbeit, indem wir jeden Monat oder jeden zweiten Monat auf jeden Fall entweder einen Straßeneinsatz anbieten, da wird auch ein kurzes Seminar angeboten, wo wir beigebracht bekommen, wie gebe ich mein Zeugnis, wie gehe ich mit einem Traktat um, wie lese ich das oder wie lese ich es mit jemandem zusammen oder wie kann ich mit ihm beten, dass er den Herrn Jesus annehmen kann. So ganz einfache Dinge bekommen sie schon im jungen Alter mit. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Sache für Jugendliche. Das ist eine Sache, die fängt beim jüngsten Kindesalter an und geht bis ins Erwachsenenalter. Und deswegen sind es auch die drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Das ist einmal die stille Zeit, da schon anzusetzen und sich zu fragen, wie kann ich es selber systematisch durchziehen, wie kann ich auch meinen Kindern helfen, darin anzufangen, wie können wir Bibelverse zusammen anschaulich lernen, dass es auch Spaß macht, und wie können wir Christsein weitergeben. Eine andere interessante Sache ist auch, wenn wir so ein Programm in verschiedenen Jugendgruppen haben, dadurch haben wir auch mal Treffen auf dem Freizeitgelände, wir laden alle zusammen ein, da lernen die auch mal andere Jugendliche kennen, das ist ja auch immer interessant, und dann kann jede einzelne Jugendgruppe auch schon mal was vorführen. Sie können zum Beispiel singen, sie können eine Pantomime vorspielen. Das sind auch schon einige der Jugendlichen, die eine Kurzbotschaft halten. Und da gibt es dann auch so ein Gremium, das bewertet das so ein bisschen, und dann gibt es tolle Preise. Und das sollen so ein bisschen die geistlichen Gaben auch fördern in der Jugendgruppe. Nun, ich weiß nicht, es gibt vereinzelt auch hier in Deutschland mittlerweile so ein Jugendprogramm, aber ich wollte euch das einfach mal weitergeben, dass ihr das auch als Anliegen tragt, denn wir haben wirklich zu wenig Mitarbeiter, die daran schaffen, dass das Material auch Jahr für Jahr fertiggestellt ist, dass es Probe gelesen wird, und wir drucken das zum Teil auch alles selber, wir legen das auch alles selber zusammen und binden das, und ja, es fehlt uns oft an Personal. Bitte betet da für uns, denn wir sehen das als eine ganz wichtige Aufgabe, auch in der Gemeinde anwesend zu sein, denn unsere Jugend und unsere Jungschar, das ist ja unsere Zukunft, unsere zukünftige Gemeinde. Und ich wünsche mir auch, dass es in Deutschland vielleicht Schule macht, so ein gesamtes Programm.
Linien und so. Und ich war da in der Instandhaltung. Das heißt, wenn irgendeine Linie nicht mehr lief, dann haben mich die Leute angerufen. Ich muss dann loslaufen und versuchen, die Anlage wieder zu reparieren. Ja. Und könnt ihr euch vorstellen, das ist manchmal ganz schön kompliziert, weil da riesig große Schaltschränke mit vielen Relais drin oder SPS-Steuerungen und solchen Dingen. Und ich bin da immer wieder auf Gottes Hilfe angewiesen. Und wenn ich da immer losgelaufen bin zur Reparatur, habe ich immer innerlich gebetet, dass Gott mir doch Weisheit schenkt und mir durchhilft. Und jetzt gebe ich euch ein Beispiel davon, wie das mal war. Da bin ich losgelaufen, habe auch innerlich gebetet und kam dann an eine Maschine, die Das war eigentlich das Schlimmste, ja, das es dort gab. So. Das war eine ziemlich alte Maschine und der Schaltplan war auf Italienisch mit Symbolen aus Italien, ja, die ganz anders sind, wie hier die deutschen Schaltpläne sind und so. Es war immer ein bisschen ein Glücksspiel, wenn man da was reparieren wollte, ja, dass man den Fehler gefunden hat. Und habe ich halt so gebetet und vor allem kommt mir der Gedanke, ich soll um die Maschine rumlaufen und mal nach einem Endschalter schauen, ja, der da eben eine Bewegung überwacht. Und an dem lag es dann auch tatsächlich. Ja, da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war gut dankbar, dass er mir den Gedanken gegeben hat, dort gleich anfangen zu suchen und nicht lang im Schaltschrank den Fehler zu suchen oder so, ja, was immer ziemlich zeitaufwendig ist. Und ich bin halt gut dankbar dafür, dass er immer wieder durchhilft. Und ich habe das oft erlebt, auch in anderen Fällen. Und möchte ich halt Mut machen, auch für Kleinigkeiten zu beten im Alltag. Ja, da hilft Gott einfach durch. Ja, soweit halt zur Ermutigung.
Ja, heute, während ihr euer Mittagessen gebraten bekommen habt, war ich leider nicht da, habe euch deshalb eure Buletten gar nicht auf den Teller tun können. Ich war nicht, wie es den Anschein erweckt, nur im Krankenhaus, das nicht ganz, aber ich war dann mit meiner Frau und den Kindern, da hat uns der Zahnarzt einen Termin gegeben, beim Zahnarzt gewesen, und dann meinte er, ich sollte auch gleich noch kommen, und dann bohrte er auf der einen Seite und das hatte wehgetan, und dann hat er da mir ein paar Spritzen reingehauen, und bis jetzt ist mein Gesicht immer noch steif, also ich spüre hier noch gar nichts, ich weiß nicht, wie das für euch aussieht, aber ich fühle hier kaum etwas im Gesicht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, und auf der einen Ecke da, wo die Spritze nicht hingekommen ist, da spüre ich dann den Zahn, wo er rumgebohrt hat, und von daher passt das eigentlich zusammen mit meiner heiseren Stimme sogar sehr gut für das Thema unseres Abends, denn das Thema unseres Abends, da dreht es sich um die Frage des Leidens, und Leiden im kleineren Sinne kann das ja durchaus auch sein. Und um das Ganze, was ich jetzt sozusagen spüre im Mund und im Hals, euch auch noch etwas deutlicher vor Augen zu führen, habe ich mir dieses hier von unserer Krankenschwester, also von unserer Krankenschwester Franz heißt sie, ne, im Augenblick, anlegen lassen. Ja, den Franz habt ihr ja schon mal kennengelernt, der hat hier ja mal ein Zeugnis gegeben, glaube ich, hat etwas erzählt eben von sich und seiner Frau, wenn ihr euch erinnert, wie ihr die kennengelernt habt. Also, die Frage des Leidens ist eine ernste Frage durchaus, und dieses hier wird euch ab und zu daran erinnern, während ich zu euch spreche, und wahrscheinlich alle von uns haben irgendwo und irgendwie schon mit dieser Frage des Leids zugebracht und zu tun gehabt. In der Theologie und auch in der Philosophie hat diese Frage des Leidens sogar einen ganz speziellen Namen bekommen, weil es eine Frage ist, die viele Menschen und viele Philosophen und Denker in ihrem Leben bewegt hat, und das ist die Frage der Theodizee, so nannte man das. Und da gab es viele Leute, und wir wollen uns zuerst mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir Leid überhaupt uns vorstellen? Was steckt dahinter? Woher kommt Leid überhaupt? Hat das einen Sinn? Ist es sinnlos? Ist es einfach aus dem Zusammenhang gerissen? Können wir es gar nicht einordnen? Oder gibt es da einen tieferen Sinn dahinter? Ist es letztendlich, wie manche Menschen uns vorwerfen, ein Zeichen dafür, dass es eigentlich gar keinen Gott geben kann? Oder brauchen wir Gott geradezu angesichts des Leides in unserem Leben oder in dem Leben der Welt um uns herum? Wichtige Fragen, die wir uns stellen wollen. Und da wollen wir uns zuerst etwas systematisch daran annähern und wollen uns in einem zweiten Teil damit beschäftigen, was mache ich denn nun, wenn ich selbst von Leidem akut im Augenblick betroffen bin oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, die akut vom Leiden betroffen sind. Das sind ja zwei verschiedene Fragen, mit denen wir zu tun haben. Denn das eine ist mir die intellektuelle Auseinandersetzung, dass wir Leiden verstehen, warum gibt es das überhaupt? Und das andere ist mir die Frage, was tue ich in diesem Augenblick damit? Und den Unterschied werden schon manche begriffen haben, wenn ich das Beispiel des Zahnarztes nehme, die durchaus wissen, dass es sinnvoll und gut ist, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, aber meistens dann erst hingehen, wenn sie Zahnschmerzen haben, nicht? Auf der einen Seite, wir wissen, naja, wenn das mal ein bisschen wehtut, wenn er da bohrt, das ist ja alles für einen guten Zweck, aber trotzdem, obwohl wir das intellektuell wissen und verstanden haben, tun wir es trotzdem nicht, sondern erst unter dem Druck höherer Gewalt, könnten wir sagen, wenn wir eben mit Gewalt daran erinnert werden. das Problem des Leidens, mit dem werden wir tagtäglich konfrontiert, auch wenn wir nicht an Zahnschmerzen, Kopfschmerzen oder sonst irgendetwas leiden. Denn wir brauchen nur das Radio anzustellen, wir brauchen den Fernseher anzustellen, die Zeitung aufzuschlagen, die sogar hier an der Bibelschule zu lesen ist, wenn ihr dort in den Empfang geht. Und was lesen wir da? Wir lesen von Kriegen, von Unterdrückung, von Verbrechen, von Krankheiten, von Naturkatastrophen, wo Menschen in weniger oder größerer Weise von betroffen werden. Weltweit sind Menschen mit Leiden konfrontiert. Und dann gibt es sogar den Buddhismus, der behauptet, dass das Leiden letztendlich der Kern der Welt sei, dass jeder Mensch und alles, was wir erleben, Leiden sei. Also wenn Sie einen buddhistischen Mönch fragen, der schon sehr weit in seiner Meditation fortgeschritten ist, also wenn er Ihnen überhaupt noch antwortet, weil das höchste Ideal ist, dass er Sie gar nicht mehr wahrnimmt, als irgendwelche Personen euch gar nicht mehr wahrnimmt, sondern denkt, ich bin du und du bin ich und alles was sowas. Aber wenn er das nicht mehr tut und du ihn fragst eben, was das mit dem Leiden auf sich hat, dann sagt er, alles ist Leiden, alles ist Leiden. Wenn du zum Beispiel ein Eis kaufst nachher, nach dieser Veranstaltung, dann ist es Leiden, weil das Eis ja mal vorbeigeht. Und dann leidest du, weil du ja gerne noch eins haben willst. Oder das Eis ist auch noch deshalb Leiden, weil ich dann beispielsweise vorbeigehe und ich mir denke, oh, ich möchte ja auch gern ein Eis haben, aber ich bekomme kein Eis. Und so verursacht dein Eis Leiden bei mir, Leiden bei anderen und Leiden bei dir selbst. Und da seht ihr schließlich nach buddhistischer Auffassung, alles in der Welt ist letztendlich Leiden. Und das ist natürlich fürchterlich, nicht? In dieser Sichtweise. Von daher kann ich froh sein, dass ich kein Buddhist bin, sonst würde ich ja nur noch deprimiert und depressiv durch diese Welt gehen können und mich an nichts mehr freuen, an der Blume, weil ich nur noch daran denke, dass sie verwelkt oder dass vielleicht andere keine Blumen haben oder ähnliches mehr. Nun, aber es gibt dann durchaus die ernsteren Anfragen, die uns immer wieder begegnen, wenn wir mit Menschen zu tun haben aus unserer Nachbarschaft oder Menschen zu tun haben am Arbeitsplatz. Und die sagen uns dabei, nun darum, weil es überall so viel Leiden in dieser Welt gibt, deshalb kann es keinen Gott geben. Hier wird die Frage nach dem Leiden mit der Existenz Gottes verbunden. Und das sieht ungefähr so aus. Weil es gibt sehr viel Leiden auf der Welt und weil es so viel Leiden gibt und scheinbar nichts gegen dieses Leiden passiert, deshalb kann es keinen Gott geben. Aber wir müssen uns da natürlich streng logisch erst einmal, wir sind ja noch nicht bei der Frage, wenn wir selbst von Leiden direkt betroffen werden, sondern nur in der Frage der Auseinandersetzung, da müssen wir uns ehrlich bekennen und sagen, eigentlich ist diese Argumentation vollkommen unlogisch, vollkommen unverständlich und vollkommen unsinnig. Vielleicht staunt ihr jetzt dabei, dass ich das so radikal überhaupt ablehne, weil ihr möglicherweise schon mit offenem Mund davor standet und gar nicht wusstet, was ihr darauf antworten sollt. Aber die Antwort ist relativ einfach. Denn die Frage nach dem Leiden hat eigentlich gar nichts mit der Existenz Gottes zu tun, aber auch gar nichts, nicht im geringsten. Denn wenn es beispielsweise, wenn Leiden da ist, stellt euch nur mal einen Gott vor, nur vorstellen, ja? Stellt euch einen Gott vor, wie beispielsweise die Azteken den angebetet haben. Das war ein Gott, der hatte Lust daran, dass Menschen gelitten haben, dass sie gestorben sind und so weiter. Und wenn ihr euch solch einen Gott vorstellt, was spräche denn das Leiden in dieser Welt gegen die Existenz dieses Gottes? Gar nichts. Könnten wir ja nur sagen, das, wo das Problem liegt dieser Menschen, liegt darin, dass sie sagen, wenn es einen guten, liebenden Gott gibt, der nur immer das Beste für die Menschen will, und dann sehen wir Menschen leiden, dann passt das nicht zusammen. Aber das hängt ja jetzt schon ganz eng mit dem Gottesbild zusammen. Und wenn ich so frage, dann setze ich ja eigentlich schon voraus, dass es einen Gott gibt. Also sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene. Wir stellen uns dann nur die Frage, wie ist dieser Gott? Dann müssten diese Leute eigentlich fragen, ich glaube an einen Gott, der das Leiden will oder es zulässt. So müssten diese Leute sagen, weil sie ja sagen, das Leiden gibt uns eine Information über Gott. Versteht ihr, worum es geht? Eigentlich hat das miteinander gar nichts zu tun. Denn es würde nur heißen, dass es möglicherweise einen Gott gibt, der Menschen leiden lassen will oder sie absichtlich quält oder möglicherweise einen Gott, und das ist hier für uns die Frage, der aus höheren Gründen das Leid auf der Welt zulässt. Denn bei all diesen Motiven, bei all diesen Göttern, die wir uns einmal vorstellen, würde das Leid ja für die Existenz Gottes gar keine Aussage machen. Und damit stehen wir jetzt vor der entscheidenden Frage, wie können wir denn die Lehre der Bibel mit diesem zusammenbringen? Denn die Bibel lehrt tatsächlich ja keinen Gott, der Freude am Leiden der Menschen hat oder sie womöglich noch hervorruft, diese Leiden des Menschen, sondern wir lesen in der Bibel tatsächlich von einem liebenden Gott. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir diese Lehre eines liebenden Gottes, der eigentlich nur das Beste für die Menschen will, zusammenbringen mit der Realität des Leidens in unserem Leben oder mit der Realität des Leidens in der Welt um uns herum. Und da gibt die Bibel uns eine relativ einfache Auskunft. Wir lesen schon in der Schöpfungsgeschichte, in dem Genesis, dem ersten Buch Mose, dass als Gott die Erde geschaffen hat, die Erde gut gewesen war und alles war gut gewesen. Und wir lesen dort, dass die Tiere nebeneinander lebten, dass es kein Tier gab, was das andere auffraß, dass selbst die Menschen keine Tiere auffraßen. Also damals gab es nur Vegetarier in dieser Form, denn wir lesen davon, das Kraut auf dem Feld war dem Menschen zur Nahrung gemacht und der hat keine Kühe abgeschlachtet, um die zu essen, das kam erst viel, viel später. Nun, ich will daraus keine Schlussfolgerungen ziehen für unsere Ernährung heute. Das wäre eine ganz andere Frage und die soll uns heute Abend ja nicht bewegen. Aber ich will sagen, es gab zu diesem Zeitpunkt kein Leiden auf der Erde. Und dann sehen wir, kam der Mensch, hat die von Gott benutzte Freiheit missbraucht, um sich gegen Gott zu stellen. Und die Auswirkungen davon waren das Übel, waren das Leiden auf der Welt. Es fing ja sehr bald an. Die Arbeit, die vorher nur Spaß machte, die keine Mühsal mit sich brachte, führte dazu, dass die Arbeit plötzlich Schweiß auf die Stirn brachte, Mühe hervorrief und so weiter. Die Frau, die Kinder bekommen konnte vor diesem Sündenfall, wie die Bibel es nennt, ohne große Komplikationen und Schwierigkeiten. Plötzlich war die Schwangerschaft mit Schmerzen verbunden und jede der Frauen, die hier ist, die schon Kinder geboren hat, weiß das. Zwar kennen wir heute alle möglichen Mittel, das eben zu unterdrücken oder kleiner zu machen, eben Periduralanästhesie gibt es ja so, nicht bei meiner Geburt, das weiß ich nicht, aber bei der Geburt unserer Töchter war das eben so, nach einer gewissen Zeit hat meine Frau das dann bekommen, aber es ist immer noch unangenehm, es ist mit Schmerzen verbunden, als eine Auswirkung, Leiden kommt in die Welt durch Sünde. Und meistens ist es ja so, dass die Leiden auch heutzutage, die wir erleben, die meisten dieser Leiden sind durch Menschen und damit durch das Versagen der Menschen verursacht. Das sind Kriege, Hungersnöte, Mord, Raub, Lüge, schlechte Nachrede, Ehebruch und vieles, vieles mehr. Vieles der Leiden, die wir erleben tagtäglich, sind hervorgerufen durch das direkte böse Verhalten der Menschen untereinander, von dem Gott sagt, das ist Sünde, das ist falsch, so sollst du nicht handeln, das sollst du nicht tun. Die Menschen fügen sich, weil sie diesen freien Willen Gottes missbrauchen, einander Leid zu. Gott können wir höchstens insofern für das Leid verantwortlich machen, indem wir Gott vorwerfen, dass er die Menschen geschaffen hat und dass er die Menschen mit diesem freien Willen ausgestattet hat, damit sie ihm Böses tun können und dass sie sich Böses untereinander tun können. Also da steht die Frage dahinter, entweder hätte er keinen Menschen schaffen dürfen oder er hätte den Menschen nicht die Möglichkeit geben dürfen, sich für etwas Böses zu entscheiden oder wenigstens hätte er den Menschen hindern müssen daran, dass dieses Böse, was der Mensch will und denkt, dass das zur Ausführung kommt. Nun zuerst die Frage nach der Erschaffung des Menschen. Warum hat Gott überhaupt einen Menschen erschaffen, der anderen Böses tun kann oder der auch Gott gegenüber Böses tun kann? Sicherlich könnten wir darauf antworten, so wie Martin Luther geantwortet hat. Der hat auf all diese Fragen geantwortet. Das sind unnütze Fragen und die braucht man gar nicht beantworten, sondern eben die kann man mal Gott im Himmel stellen, aber hier auf der Erde sollen die uns gar nicht beschäftigen. Aber das wollen wir jetzt nicht, obwohl hier natürlich etwas schon dahinter steckt, Gott zur Rechenschaft zu ziehen, warum er Menschen schafft und warum er sie so schafft, ist eine ziemlich müßige Frage, denn wenn Gott etwas tut in seiner Souveränität, wie können da diejenigen, die von ihm geschaffen sind, das in Frage stellen? Aber es ist sogar ein logisches Problem dahinter, denn wenn ich sage, nun möglicherweise wäre es gut, wenn er einen Menschen geschaffen hätte, der gar nicht entscheiden könnte, was wäre das für ein Mensch? Nun, das wäre ein Mensch, der Gott gar nicht frei gegenüberstehen könnte. Ein Mensch, der Gott nicht sagen könnte, was er nun ob er Gott liebt oder ob er Gott nicht liebt. Es wäre ein Mensch, der wie ein Roboter, wie eine Maschine wäre. Letztendlich ist es so, dass diese Argumentation, wenn wir sagen, am besten wäre es doch, wenn es gar keinen Menschen gäbe, dann gäbe es auch nichts Böses, so wie manche argumentieren. Also warum hat er überhaupt einen Menschen erschaffen, ist insofern unsinnig, weil wir nie etwas vergleichen können, was gar nicht da ist, mit etwas, was da ist. Das wäre ungefähr so, als wenn er sagt, moralisch gesehen sind 100 Mark, die ich mir vorstelle, besser als 100 Mark, die ich habe. Ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch, das ist unsinnig. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber das, was ich mir nur vorstelle, was nicht da ist, hat keine moralische Qualität. Ich kann nicht sagen, dass es besser oder weniger gut oder schlechter sei, so wie Menschen sagen, die sagen, es wäre doch viel besser, wenn Gott die Menschen erst gar nicht erschaffen hätte. Dann gäbe es auch gar nicht das Leid. Das ist unsinnig, weil eben ich kann nicht etwas, was da ist, vergleichen mit etwas, was eben gar nicht inexistent ist, was sich höchstens jemand vorstellt. Und selbst wenn ich das tue, selbst wenn ich das tun würde, wäre es immer noch so, dass das, was ich mir vorstellen könnte, ich könnte mir ja noch viel Schlechteres vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, ihr alle hättet euch heute ein Bein gebrochen oder ihr alle hättet euch heute einen Arm gebrochen. Das wäre doch noch viel schlimmer als so, wie es jetzt ist, oder? Also müsste ich dieser Person doch antworten, die sagt, nun, Gott hat das doch alles so schlecht geschaffen und die Menschen so schlecht geschaffen. Ich müsste doch sagen, es wäre doch noch viel schlechter möglich zu denken, oder? Also müssten wir sagen, so schlecht ist es doch an sich gar nicht. Immerhin, jetzt bin ich ja der Einzige von euch hoffentlich, der ein bisschen Zahnschmerzen hat, nicht? Und so die meisten von euch hoffentlich nicht. Das ist das Nächste. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, warum hat Gott denn, wenn er schon den Menschen geschaffen hat, überhaupt das Böse geschaffen? Und hier geht es wiederum so, dass wir eigentlich sagen müssen, und hier kommen wir zu dem Glaubensvater Augustinus wiederum, er hat das so definiert, und ich fand die Definition recht interessant. Er hat gesagt, Gott hat das Böse gar nicht geschaffen, denn das Böse ist an sich gar nichts. Das Böse, sagt er, ist nur die Abwesenheit des Guten. Nun, ob genauso in der Bibel lesen wir es nicht. Er meinte aber so viel davon, dass er sagte, das Böse hat gar keine Macht Gott gegenüber. Und Gott wollte das Böse auch gar nicht. Aber da, wo man sich von dem Guten, was Gott gewollt hat, abwendet, da entsteht Schuld, da entsteht Übel, da entsteht Sünde, da entsteht Leiden. Und vielfach in unserer Welt erfahren wir das ja. Wir erfahren das direkt, wo Gott sagt, du sollst nicht töten. Und im Kosovo sehen wir, da gehen die Menschen hin und bringen sich um und Leiden entsteht. Weil die Menschen nicht das tun, was Gott will. Und die Abwesenheit des Guten, wo wir den Nächsten lieben sollen, wenn wir das nicht tun, die Abwesenheit des von Gott gewollten Guten führt dazu, dass Leiden auf der Welt da ist. Manche kennen das auch, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, dass der Teufel bezeichnet wird nur als Nachäffer Gottes, dass er die guten Sachen Gottes nimmt und eigentlich nur pervertiert, umdreht. Das meint genau dasselbe. Der Teufel ist nicht kreativ, der kann nichts Eigenes erfinden, sondern er macht nur das kaputt, was Gott gewollt und getan hat. Insofern wären Schmerzen in unserem Körper nur die Abwesenheit des Guten, nämlich des heilen und gesunden, von Gott gewollten Körpers. Der da zustande kommt durch letztendlich den Sündenfall, wo da das eine Tier das andere auffrisst, wo letztendlich die Bakterien nur schön für sich gelebt haben und irgendwas getan haben, aber zumindest nicht unsere Zahnnerven angegriffen haben oder sonst eben irgendwas gemacht haben, was unserem Körper schadet, sondern ganz friedliche kleine Tierchen gewesen sind. Und durch den Sündenfall kam es dazu, dass ein Tier das andere aufgefressen hat, dass der Mensch arbeiten musste und so weiter. Wir kennen das. Also letztendlich auch das durch Schuld und Sünde in dieser Welt. Der von Gott gewollte Idealzustand ist durch den Menschen zerstört und pervertiert worden. Und dann könnten wir nun die Frage uns stellen, warum entscheidet sich nicht automatisch jeder Mensch für das Gute? Gott hätte doch einen kleinen Hebel einbauen können, den legt er um und automatisch entscheidet sich jeder Mensch für das Gute. Wir bräuchten bloß einmal in der Schule die 10 Gebote predigen und jeder Mensch würde sich lebenslang an die 10 Gebote halten. Wäre doch eine schöne Sache. Zumindest das. Wir können doch nach dem Neuen Testament gehen. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst, wenn sich alle Menschen danach richten würde. Welch ein glückliches und ideales Zusammenleben von Menschen wäre das doch. Aber hier merken wir auch sehr schnell, Gott will einen Menschen, der ihm frei sagt, ich will dir nachfolgen, ich will das tun. Er will keine Computer, die nur zentral gesteuert genau das sagen, was Gott in diesem Moment gerade von ihm fordert. Er will einen verantwortlichen Menschen, der ihm als freier Mensch gegenübersteht. Und um einen verantwortlichen und moralisch guten Menschen haben zu wollen, muss es eine reale Möglichkeit geben, das Böse zu wollen und, wir werden sehen, möglicherweise auch zu tun. Um das euch ein bisschen deutlich zu machen, beispielsweise die Tiere, Gott hat ja auch die Tiere geschaffen, nicht? Wenn jetzt ein Löwe eine Gazelle auffrisst, beispielsweise, würdet ihr den vors Gericht zitieren und sagen, Mord, 10 Jahre Haft ins Gefängnis, Einzelhaft und nur bei Wasser und Brot. Nun, der Löwe wäre wahrscheinlich nicht sehr froh, aber ihr merkt sehr schnell, einen Löwen kann man nicht moralisch zur Verantwortung ziehen dabei. Nur einen Menschen, der entscheiden kann, tue ich das oder tue ich das nicht, den kann man zur Verantwortung ziehen. Der Löwe ist mehr oder weniger hier durch seinen Instinkt einfach, er sieht irgendwas laufen und läuft hinterher und reißt es und beißt es kaputt und frisst es auf. Dadurch ist er gesteuert. Der kann sich das gar nicht überlegen. So, unsere kleinen Kinder haben einen Hamster im Käfig. Der macht zwar moralisch wenig Schlechtes, aber der läuft zum Beispiel immer in seinem Laufrad umher, obwohl er eigentlich nirgends hinkommt. Wir können ja sagen, schwachsinnig, nicht? Das ist ja blödsinnig, der läuft die ganze Zeit und kommt kein Stückchen voran. Und warum macht er das überhaupt? Aber bei dem ist das einfach im Instinkt so festgeschrieben, der überlegt sich das gar nicht. Und genauso ist es beim Löwen oder Tiger, die ihr im Safari-Park gesehen habt, wenn die ein Tier auffressen, das ist moralisch nicht schlecht und das ist moralisch nicht gut. Und bei uns aber, wenn wir einen anderen Menschen erschießen, dann ist das moralisch schlecht, weil wir können es anders tun. Gott hat uns gesagt, was falsch ist und wir könnten es anders tun. Deshalb ist es von Gott moralisch falsch. Wir merken also, da ist eine ganz andere Rangstufe. Und wenn Gott einen unabhängigen, moralisch verantwortlichen verantwortungsbewussten Menschen haben will, dann muss er ihm die Möglichkeit geben. Er muss ihm sagen, das ist richtig und das ist falsch und die Möglichkeit geben, sich für das eine oder andere zumindest zu entscheiden, zu sagen, ich will das tun oder ich will es nicht tun. Noch ein Beispiel aus eurer Alltagswelt und vielleicht gerade für diejenigen, die in der Ehe sagen, also mein Mann oder meine Frau, die sagt mir ja nie, ich liebe dich. Also meine Frau hat mich manchmal schon gefragt, hat gesagt, liebst du mich? No, liebst du mich? Und dann habe ich ihr häufig darauf geantwortet, ich habe es euch schon mal gesagt, ich glaube am letzten Sonntag habe ich es euch gesagt, habe ich ihr gesagt, ja natürlich, klar, liebe ich dich, nicht? Habe ich dir doch gesagt, vor 5 Jahren das letzte Mal so ungefähr, nicht? Also ich meine, ich weiß nicht genau, wann es das letzte Mal war, ich hoffe, dass es nicht so lange her ist. Nein, mit Gewissheit ist es nicht so lange her. Ich meine, Männer hören das auch ganz gerne. Also ich höre das auch gerne, wie meine Frau mir das sagt. Aber Frauen hören das scheinbar noch viel lieber, nicht? Also ich habe manchmal so Hemmungen damit, weil in fast jedem Hollywood-Film, da wird gesagt, also die schauen sich in die Augen, sehen sich 2 Minuten und sagen, ich liebe dich, ich bin froh, dich hier gesehen zu haben. Mein Leben geht in Erfüllung, endlich sehe ich dich, ich liebe dich. Oder auf Englisch sagen sie es ja meistens, I love you oder so, nicht? Oder auf Französisch, je t'aime, nicht? Ja, das geht ja alles, aber eben das finde ich meistens so kitschig und irgendwie komme ich mir so komisch vor, dann komme ich mir meistens auch so komisch vor, wenn ich meiner Frau das sage, aber irgendwie, es ist ja doch, ist eine wahre Sache, nicht? Und warum sollen wir das denn nicht sagen, auch wenn andere das missbrauchen dafür? Aber stellt euch nun vor, euer Mann oder eure Frau sagen euch das zu selten. Dann macht ihr das einfach so heute, interaktive Medien, ihr arbeitet am Computer im Büro und dann stellt der Computer sich ein und dann kommt da als erstes, wird dann aufgeblendet, ich liebe dich. Und wir sind emotional, freuen uns, der Computer liebt uns. Wir sind froh und glücklich, einer wenigstens in der Welt sagt uns jeden Tag, ich liebe dich. Und vielleicht kommt dann noch aus dem Lautsprecher unseres Multimedia-Computers eben der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdy und wir werden uns daran, werden wir daran erinnert, einer ist da, der uns liebt. Ich weiß nicht, oder ich meine, so ähnlich gibt es das ja auch von Gildo, nicht? Erinnert euch noch, der ist jetzt schon vollkommen out, nicht? Gildo liebt euch alle, so, und dann verteilt er euch ein paar Nussecken und, nicht, so, und... Ja, aber dann merkt ihr schnell, das ist keine echte Liebe, das ist keine Liebe, auf die man bauen kann und die Computerliebe schon gar nicht. Da kommt jemand, kommt ein Virus rein und plötzlich kommt das nicht mehr, dann steht da plötzlich, ich hasse dich oder sowas, nicht? Aber selbst wenn das nicht passiert bei eurem Computer, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, das gibt irgendwie nicht dieselbe emotionale Stimmung dabei, wenn meine Frau das zu mir sagt oder mein Computer. Weil das liegt allen Ernstes eben genau an diesem Punkt, den Gott auch nicht will. Gott will nicht ein Gegenüber haben, was er programmiert und was ihm jeden Morgen sagt, Gott, ich glaube an dich, Gott, ich liebe dich, sondern der will ein freies Gegenüber, was eben auch das Gegenteil sagen könnte. Und genauso ist es bei Menschen. Das Besondere, dass unsere Frau zu uns sagen kann, ich liebe dich, liegt ja gerade daran, dass sie eben auch das Gegenteil sagen könnte. Sie könnte ja auch sagen, ich bin total ärgerlich, ich bin wütend auf dich. Oder noch radikaler, ich hoffe, dass sie das nie zu euch sagt. sagt, ich hasse dich, wäre ja aber theoretisch möglich. Und nur weil es diese breite Möglichkeit gibt davon, von dem, wie Menschen miteinander umgehen und reagieren können, deshalb schätzen wir ja so gerne dieses Ich liebe dich. Und genauso ist es bei Gott auch. Weil der Mensch die Möglichkeit hat, was anderes zu sagen, deshalb ist das, hat das eine ganz andere Qualität, wenn wir Gott gegenüberstehen und sagen, ich glaube an dich, ich will dir nachfolgen, ich liebe dich. Und nun wäre natürlich die nächste Frage, die ganz skeptische Leute stellen wollen dabei, bei der Frage des Leidens. Nun gut, wenn es schon möglich sein muss, um solch einen freien Menschen zu haben, dass der sich für das Böse entscheidet, dann könnte doch Gott wenigstens eingreifen und die Auswirkung des Bösen verhindern. Denn wir lesen davon, da ist ein lieber, netter Christ und der hat nie jemandem was getan und plötzlich auf der Straße, da ist ein Betrunkener, steuert sein Auto entgegen und der hat hinterher schwere Verletzungen und muss ins Krankenhaus oder stirbt gar daran, möglicherweise so. Oder beim Banküberfall, ein Christ wird gefangen genommen und dort erschossen von dem Bankräuber oder was weiß ich alles. Oder ein Arzt macht einen Kunstfehler und da wird nun die Schere im Bauch zurückgelassen bei der Operation und hinterher gibt es dann eine Entzündung oder was weiß ich und dann wird das wieder rausoperiert. Warum passiert das denn auch einem guten Menschen, auch einem Christen? Und hier steckt letztendlich die Frage dahinter, warum verhindert Gott denn nicht die Ausführung des Bösen? Und ich muss euch dabei leider sagen, erst einmal glaube ich, die meisten von euch wollen das eigentlich auch gar nicht. Stellt euch einmal vor, ihr fahrt in ein paar Tagen nach Hause auf der Autobahn, steht die Geschwindigkeitsbeschränkung, Baustelle nur noch 50. Und die meisten von euch fahren dann mit, ich will euch ja nichts unterstellen, nicht? Aber erfahrungsgemäß, die meisten von euch fahren dann mit 80 oder vielleicht mit 100 dadurch. Und stellt euch nur mal vor, das sind ja Ordnungen Gottes. Und Römer 13 sagt, die Ordnung Gottes sollen wir einhalten, also das ist etwas Böses vor Gott. Stellt euch mal vor, plötzlich wurde euer Motor stehen bleiben. Blub, blub, das Auto ist weg, ihr könnt das Böse, was ihr tun wollt, also hier die Überschreitung staatlicher Ordnung, gar nicht mehr durchführen. Oder stellt euch vor, ihr schreibt einen Beschwerdebrief, ihr seid richtig wütend auf euren Chef und jetzt wollt ihr ihm endlich mal eure Meinung sagen. Und dann nehmt ihr euren Stift und der Stift schreibt gar nicht. Und plötzlich nimmt ihr einen anderen Stift und der andere Stift schreibt auch nicht. Stellt euch das einmal vor in dem Alltag. Oder ihr würdet die Notlüge sagen, ihr kommt zu eurem Chef und ihr sagt ihm, nun es war so viel und es geht nicht. Ihr bringt keinen Satz mehr heraus, weil ihr könnt das Böse nicht ausdrücken. Nun, dann merkt ihr auch damit, so einfach wünschen wir uns das ja nicht. Es wäre ganz offensichtlich, dass wir gerade eine Lüge sagen wollten, weil wir ja plötzlich sprachlos geworden sind dabei. Es wäre auch so, dass Gott ständig die Naturgesetze außer Kraft setzen würde dabei. Schließlich der Selbstmörder, der sich vom Turm stürzt, würde durch die Luft segeln, so wie eben David Copperfield, und es würde nichts passieren dabei. Es wäre so, wenn ihr beispielsweise irgendetwas Böses zu eurer Frau sagen wollt, plötzlich kommen nur noch liebliche Worte aus eurem Mund heraus oder irgendetwas Ähnliches mehr. Wir sehen ja, das ist eben gar nicht möglich, wenn es überhaupt noch nicht mehr möglich ist, das Böse auszuführen. Wer wäre überhaupt noch so verrückt, etwas Böses zu wollen? Stellt euch mal vor, ihr nehmt euch jetzt vor, eine Bank zu überfallen, nicht? Und ihr wisst aber von vornherein, und der Bank, der Schalterwächter wisst das auch, ihr kommt mit der dicken Maschinenpistole rein, aber der weiß, ihr könnt ja gar keinen erschießen, weil sobald ihr was Böses tun wollt, das passiert ja gar nichts. Da fallen die Kugeln nur wie Bohnen vorne raus, plopp, 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 und alle lachen darüber und sagen, ah, gelungener Scherz hier mal wieder, nicht? Könnt ihr euch vorstellen, dass es überhaupt noch einen Bankräuber gäbe oder dass überhaupt noch jemand auf die Idee käme, überhaupt ein Bankräuber zu sein? Oder dass es überhaupt noch einen Mörder gäbe, wenn es gar nie funktionieren würde? Oder dass es überhaupt noch Leute gäbe, die sich streiten würden, wenn sie sowieso wüssten, sie können das, was sie denken, nicht mal ausdrücken, nicht mal sprechen. Dann stehst du mal mit dem Gegenüber, vielleicht noch das Gesicht, drückt es aus, aber ihr könnt kein Wort mehr herausbringen. Ihr merkt, das Böse zu wollen und das Böse zu denken, muss unmittelbar auch dass die Ausführung des Böses beinhalten, sonst geht es gar nicht. Wenn man nur das Böse wollen kann, aber nicht ausführen kann, erstmal würde alles durcheinanderlaufen, immer würden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden und zweitens, kein Mensch würde das Böse mehr wollen, weil er ja weiß, dass ich sowieso nicht ausführen kann. Also merken wir hier bei dieser ganzen Argumentation, wenn jemand sagt, wegen des Bösen gibt es nicht Gott, sehen wir, das ist unvernünftig, das geht gar nicht, weil es letztendlich nur die Frage ist, mit dem liebenden Gott, ist der vereinbar mit dem Bösen in dieser Welt, aber nicht, ob es Gott generell gibt, sondern nur, ob es diesen liebenden Gott gibt. Dann habe ich euch gesagt, es gibt möglicherweise ein höheres Motiv oder einen Hintergrund, wo Gott liebend sein kann und trotzdem das Böse auf der Welt geschieht. Und jetzt habe ich euch in Schritten versucht zu zeigen, es liegt daran, weil Gott ein freies Gegenüber, einen verantwortlichen Menschen haben will. Und das beinhaltet sowohl die Entscheidungsfreiheit als auch die Ausführung des Menschen. Nun möchte ich euch in einigen wenigen weiteren Punkten zeigen, warum Leiden in der Welt, in der wir leben, ebenfalls notwendig ist. Bevor wir dann zu dem Teil kommen, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, warum nun oder wie gehen wir mit dem Leid um? Also einmal die Frage, warum das Leid, und dann die Frage, wie gehen wir mit dem Leid um? Erstmal noch die Frage, warum das Leid? Nun ist es so, dass wir Leid eigentlich auch als notwendige Orientierung in unserem Leben brauchen. Leiden, beispielsweise Schmerzen, warnt uns häufig. Also so wie beispielsweise die Zahnschmerzen. Sonst würdet ihr wahrscheinlich alle erst zum Zahnarzt gehen, wenn euch die verfaulten Zähne aus dem Mund fallen. Und dann würdet ihr nicht mehr kauen können und würdet nur sagen, also wir brauchen ein Gebiss. Oder stellt euch einmal vor, ihr habt innere Schmerzen. Und normalerweise, dann geht ihr zum Arzt und der untersucht, oh, meinetwegen entweder Blähung oder was weiß ich, im günstigsten Fall. Oder Magenschmerzen, im Magengeschwür oder was weiß ich. Wenn ihr das aber alles nicht spüren würdet, dann würden wir alle an jeder Kleinigkeit sterben. Oder stellt euch mit weniger gefährlichen Sachen vor, eine Hausfrau ist da beim Kochen, nicht? Und dann wollt ihr mal prüfen, ist die Herdplatte warm, haltet ihr drauf und ihr spürt nichts und plötzlich steigt der Rauch auf, nicht? Und dann schaut ihr eure Finger an, alles ganz schwarz, verkohlt, nicht? Weil ihr habt nicht gespürt, dass die Herdplatte heiß ist. Oder der Henning, der ist ja auch irgendwo hier, nicht? Oder? Ist er da? Ja, der Henning, der hat ja hier, als er da in Albanien noch gewesen ist, bei seiner Werkstatt, hat einen kleinen Unfall gehabt, nicht? Bei der Hobelmaschine, glaube ich, war das gewesen, da so hier was rüberfahren lassen, nicht? Und dann auch den Daumen mit abgehobelt, so ein Stückchen. Und stellt euch mal vor, der Henning hätte das gar nicht gemerkt. Also er hätte schön fleißig weitergehobelt und ein Stück nach dem anderen und plötzlich merkt er, seine ganze Hand ist weggehobelt oder sein ganzer Daumen ist weggehobelt. Stellt euch vor, der hätte keine Schmerzen gespürt oder hätte gar nicht gemerkt, dass da was passiert an seinem Daumen. Da merkt ihr, das ist ja äußerst gefährlich. Wir brauchen ja Schmerzen und insofern brauchen wir ein Stück weit Leiden in unserem Leben. Und von daher, obwohl ich auch gerne ohne Zahnschmerzen wäre, bin ich in der Weise eigentlich über die Zahnschmerzen auch froh. Es gäbe ja kein sonst anderes Signal, was uns nicht deutlich darauf hinweisen würde, auch Hunger und Durst. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, wir können doch viel Geld sparen. Wir kaufen nichts mehr zu essen ein, nichts mehr zu trinken ein. Viel sparen wir dann. Die meisten von euch, naja, viele essen auch, weil sie Gourmets sind, weil sie es schön schmeckt. Aber die armen Leute irgendwo in der dritten Welt, die essen letztendlich, weil sie Hunger haben und Durst haben. Und das ist ja gut so, sonst würden sie verhungern und verhungern. Dursten. Wir merken, das ist notwendig. Dann ist Leiden auch oftmals der bereichernde Kontrast zu dem Guten. Vielfach sagt man ja erst, die Gesundheit schätzt man, wenn man mal krank gewesen ist, nicht? Und tatsächlich, in unserem Alltag ist es häufig so, viele Leute, denen es immer gut geht, denken zum Beispiel auch nie an Gott. Plötzlich geht es schlecht und sie merken, oh, jetzt brauche ich Gott. Sie beten zu Gott, Gott hilft ihnen. Viele werden gesund, nicht alle, aber viele werden gesund. Und dann plötzlich merken wir, das kann eine Bereicherung sein. Wir erfahren Gott in besonderer Weise und wir erfahren auch die guten Gaben Gottes, die er jedem von uns geschenkt hat, jeden Tag. Aber wir schätzen sie häufig nicht, weil wir sie erst merken im Kontrast des Bösen, des Schlechten im Gegensatz dazu. Und wir leben ja in einer sündigen Welt, da brauchen wir das. Manchmal als Erinnerung daran, was Gott uns für Gutes im Alltag gibt. Also mir ging es so, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, mit einer Krebsbehandlung, als ich endlich mal, das war das erste Mal, als ich mal einen richtigen Spaziergang wieder machen konnte. Vorher, das erste Mal, ich bin immer so gelaufen hier, weil ich eben so eine große Narbe hier gehabt habe, das war da alles offen und das hat lange gedauert, bis ich erstmal wieder richtig laufen konnte. Da war ich froh danach. Ich weiß nicht, ob ihr jeden Tag froh seid und Gott dankbar seid, dass ihr einfach so normal laufen könnt, wenn ihr es könnt. Das ist eine Sache, da merke ich erst in diesem Kontrast des Bösen, ich sage jetzt nicht von Gott gewollten, aber dieses Bösen merke ich, dieses Gute, was es mir im Kontrast sozusagen von Schwarz und Weiß ermöglicht. Und so ist es dann auch mit der Sünde, die uns zeigt, was es heißt, eben bei Gott zu sein, ohne Sünde zu leben. Ich will das nicht weiter ausführen, weil ich habe noch ein paar weitere Punkte, die ich nur kurz anreißen will. Es ist auch so, dass ich einmal, so habe ich es überschrieben, Leid als Gleichgewicht des Schreckens ansehen würde. Vielfach treffen wir nämlich Menschen, die zu uns sagen, nun, es gibt so viel Schlechtes in meinem Leben und ich habe so viel gelitten, deshalb kann es keinen Gott geben. Hier geht es nicht darum, dass intellektuell gesagt wird, weil das Leiden da ist, deshalb kann es keinen Gott geben, sondern hier sagen die Menschen, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch und warum leide ich hier nun? Und die Antwort darauf ist vielschichtig. Erst einmal würde ich dir sagen, wenn ihr das wirklich so ernsthaft so meint oder wenn es ein Mensch so meint, mit dem ihr zu tun habt, dann müsste er doch wenigstens auch all das Gute, was er bisher erfahren hat, ebenfalls auf das Rechnung Gottes schreiben und dann aufmessen, aufwiegen. Gibt es nun mehr Gutes oder gibt es mehr Böses in seinem Leben? Denn wenn er Gott für das Böse verantwortlich macht und sagt, weil ich mir heute das Bein gebrochen habe, deshalb kann es keinen Gott geben oder deshalb, weil Gott das so böse zulässt, deshalb ist es schlimm. Aber dann schreibt einmal auf die ganze andere Liste drauf, was Gott euch tagtäglich Gutes schenkt. Und dann sagt, okay Gott, ich klage dich an, weil hier das so viel Böses ist, deshalb will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann sagst du danach, und weil es hier so viel Gutes gibt, deshalb Gott, danke ich dir dafür und will mit dir zu tun haben. Denn das wäre ja die notwendige Konsequenz, nicht? Sonst wäre das ja sehr eigensüchtig. Wenn ich sage, das Gute in meinem Leben, das schreibe ich mir alle selbst auf die Fahnen, dafür bin ich verantwortlich, das habe ich mir selbst eingebrockt. Aber das Böse, alles Böse, was passiert, das Gott, dafür bist du zuständig. Wieso bitte sehr, wenn Gott für das eine zuständig ist, dann müsste ich ihm ja der Gerechtigkeit halber auch das andere zuschreiben. Und es gibt ja massenhaft Sachen, für die wir sogar ganz ehrlich sagen müssen, an denen haben wir gar nichts getan. Zum Beispiel, dass ihr sprechen könnt. Habt ihr irgendwas dafür getan, dass ihr sprechen könnt? Kein Mensch, ihr habt das automatisch gelernt, alles schon in euer Gen mit eingepflanzt. Laufen lernen, habt ihr laufen gelernt? Ihr sagt, ja, vielleicht habe ich mal laufen gelernt, aber eigentlich alles in eure Gene mit eingepflanzt. Das kommt automatisch, seht ihr auch bei kleinen Kindern, die müsst ihr gar nichts lernen. Die einen kommen vielleicht ein bisschen später, die anderen ein bisschen früher. Die Kinder lernen automatisch laufen. Ich meine bei den kleinen Hamstern, also unsere Kinder haben jetzt, unsere eine Tochter hat einen Hamster geschenkt bekommen, als wir aus dem Urlaub zurückgefahren sind. Eben meine Großeltern, also meine Eltern, die Großeltern haben sich gedacht, naja, Vivian, die mag nicht so gerne so Haustiere, aber dann eben, wenn wir wiederkommen, dann ist die mag nicht so gerne so Haustiere, aber dann eben, wenn wir wiederkommen, dann ist sie nett und fröhlich und die Eva wollte unbedingt einen Hamster haben, haben sie den gekauft und dann, als wir gekommen sind, 2 Tage später, plötzlich waren da alles so kleine Dinger bei dem Hamsterkäfig mit drin, hat unsere Tochter gesehen, der hatte plötzlich 7 Junge bekommen. Das war nämlich eine Hamsterfrau, die war also schon schwanger, als wir sie bekommen haben. Jedenfalls ist das da so, was ich euch sagen wollte, diese kleinsten Hamsterbabys, da hat nicht der Hamstermutter, die mal genommen hat, gesagt, so, jetzt lauf einmal und jetzt fress einmal, sondern seltsamerweise plötzlich, die konnten automatisch laufen, automatisch fressen, automatisch im Laufrad rumlaufen, wie sie jetzt tun, und alles mögliche andere automatisch tun. Da merken wir, das ist geschenkt, angeboren. Eure Familie, in der ihr gewesen seid, eure Gesundheit, eure Körperkräfte, den Intelligenzquotienten, den ihr habt. Was habt ihr dafür getan? Dann seid Gott für all diese Dinge dankbar, die er euch jeden Tag schenkt und jeden Tag ermöglicht. Und dann müssen wir dieses Beides vor Gott stellen und vor Gott sehen, also ehrlich damit umgehen. Ein weiterer Punkt, ebenfalls in der Auseinandersetzung mit Menschen, den ich hier aufführen will, ist die Frage eben dahinter, warum lässt Gott das zu? Dahinter steckt häufig die Annahme der Leidensfreiheit, dass das das Natürliche sei. Dass es doch das Beste und das Idealste sei. Wir sind Christen ja sowieso und manche Leute, die sich gut fühlen, auch als Nichtchristen, sagen dann, ja, warum denn mir? Eigentlich wäre es doch normal, wenn ich keine Schmerzen, wenn ich kein Leiden hätte. Aber euch als gute Bibelkenner würde ich die Frage stellen, woher bezieht ihr das denn? Habt ihr aus der Bibel irgendwo eine Garantieurkunde? Mir, Michael Kotsch, wird in meinem Leben nie etwas Leiden passieren, wenn ich Jesus Christus angenommen und nachgefolgt habe. Steht das irgendwo in der Bibel? Ich habe bisher noch keinen Vers davon gefunden. Steht nirgends drin. Es stehen andere Sachen über das Leiden und über Beseitigungsleiden, da komme ich noch zu. Aber nirgends steht, dass mein Leben total ohne Leiden ablaufen wird, wenn ich Christ bin oder wenn ich ein guter Mensch bin. Wenn wir etwas von Gott fordern, dann müsste es eher anders sein. Wenn ich von Gott fordern würde, Gott, lass es mir so geschehen, wie ich ein Recht darauf habe. Wenn ihr das ehrlicherweise tun wollt, ich habe nie den Mut dazu gehabt, dann stellt euch auf einige Schwierigkeiten ein, denn dann überprüft mal alles, wo ihr die Gebote Gottes übertreten habt und dann bedeutet das mich bei jeder Übertretung Gottes. Also leiden, 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 leiden. Denn es geht ja nicht darum, wo ihr in eurem Leben Gutes getan habt, sondern Strafe erfolgt ja genauso wie vor dem Gericht. Da steht ihr ja nicht, weil ihr irgendwelche guten Sachen getan habt, sondern weil ihr irgendwas Böses getan habt aufgrund von Sünde. Und Gott sagt sogar radikal, für jede Sünde ist der Lohn der Sünde ist der Tod, lesen wir im Römerbrief. Also das heißt, jede Sünde, überlegt mal, wie viele Sünden ihr heute gemacht habt, also wo ihr nicht das getan habt. Also es gibt ja nicht nur die Sünden, wo wir die 10 Gebote übertreten haben. Also da müsst ihr es überprüfen, habt ihr nicht gelogen und so weiter und so weiter, sondern es gibt ja auch die Unterlassungssünden, wo ihr Sachen nicht getan habt, die Gott aber wollte, dass ihr sie tut, die gut wären. Also, und dann wären wahrscheinlich heute, würde heute schon jeder da sein, der das Todesurteil verdient. Also, dann würde ich sagen, wenn ihr das jetzt von Gott fordert, werden wir uns wahrscheinlich morgen früh nicht mehr wiedersehen, wenn Gott wirklich darauf hört. Wenn ihr also allen Ernstes von Gott verlangt, dass er euch das geben soll, was ihr verdient, wie gesagt, das wäre das Ergebnis. Wir müssten dann, wenn wir wirklich konsequent so denken, viel eher fragen, warum gibt es denn so wenig Leiden auf der Welt? Denn wenn alle Menschen so viel, wenn alle Menschen Sünder sind, wenn alle Menschen schuldig vor Gott sind, müssten alle Menschen eigentlich immer leiden für ihre Sünden. Und wir müssten uns die Frage stellen, warum geht es uns eigentlich noch so gut überhaupt in dem Leben? Und wenn wir das jetzt nicht so herumfragen, müssten wir sagen, uns geht es so gut, weil Gott eben nicht jede Sünde so radikal ahndet, wie es in seinem Gesetzbuch steht, zumindest jetzt nicht hier auf der Erde, sondern wo wir wissen, das große Gericht Gottes kommt ja, nachdem wir gestorben sind, bei ihm. Also das auch dabei. Darüber hinaus möchte ich euch nur noch zwei weitere Punkte nennen und damit abschließen, obwohl ich noch einige andere hier stehen habe, weil wir uns dann ja in den nächsten Minuten noch damit beschäftigen wollen, wie gehe ich nun um mit Leiden, wenn es mich betrifft und mit Leiden, wenn es andere Menschen in meiner Umgebung betrifft. Ich möchte euch dabei, das habe ich überschrieben mit der Frage, der Wert des Leidens. Der Wert des Leidens. Wir haben heute häufig den Eindruck, in einer Zeit der postmodernen Genussgesellschaft, dass eben alles, was wir haben, leicht konsumierbar sein muss, praktisch verpackt, angenehm, immer verfügbar und günstig, billig nach Möglichkeit. Es muss wenig kosten. Und aus diesem Eindruck haben wir dann vielleicht auch die Idee, ohne Leiden wäre es ja am besten. Aber real, schaut euch doch mal an, für irgendetwas, was ihr in eurem Leben bisher erreicht habt, immer, sage ich euch, ist es mit Leiden verbunden gewesen. Vielleicht möchten einige so gut Tennis spielen wie Steffi Graf, aber ihr werdet es nicht erreichen, indem ihr, ohne dass ihr meinetwegen einen Tennisarm bekommt oder Muskelkater, tagtäglich 5-6 Stunden da steht und schwitzt und mühsam. Oder indem ihr für euer Abitur gelernt habt, für die Prüfung, oder indem ihr an der Arbeitsstelle seid und es kostet Mühe. Auch wenn jemand gut Klavier spielen kann, wie du das kannst, das kostet erstmal Mühe, dahin zu kommen. Da muss man erstmal üben, also die meisten jedenfalls. Ich habe geübt und bin trotzdem nicht dahin gekommen, aber bei anderen ist dieses Leiden wenigstens erfolgreich. Wir merken, Leiden ist durchaus auch sinnvoll, um ein gutes Ziel zu erreichen. Und als Christen allemal, stellt euch einmal, lest einmal die ganzen Gaben des Heiligen Geistes durch, die wir lesen. Da stehen viele mit drin, die gerade dadurch, durch Leiden erst zustande kommen. Da lesen wir von Geduld. Wie kann Geduld ohne Leiden überhaupt entstehen? Ich kann sagen, ich bin ganz geduldig. Es gibt keinen Menschen, der so geduldig ist wie ich. Und dann kommen meine Kinder und nach 5 Minuten, nachdem sie da herumquengeln, dann sage ich, sei doch endlich mal ruhig, gehe ich da raus. Was ist mit meiner Geduld? Plötzlich ist sie weg. Nun, Geduld kann ja nur dadurch entstehen, indem sie auf die Probe gestellt wird. Und das ist jetzt auf die Probe stellen, denn es kann Leiden sein. Ich weiß nicht, vielleicht drückt es sich etwas radikal aus, aber manchmal, ich meine, Kinder sind ja nett und froh, ich freue mich über unsere Kinder, aber manchmal können sie uns auch etwas auf die Nerven fallen. Also allen Ernstes, ich weiß nicht, wie es euren Kindern geht. Also bei meinen Kindern zumindest ist es so, dass sie manchmal mir auch auf die Nerven fallen können. Und das ist dann Leiden. Aber trotzdem würde ich ja nicht sagen, also Kinder weg, lieber keine Kinder, sondern das gehört einfach zu dem Kindersein dazu. Und so ist es eben hier, das ist ein notwendiges Leiden, damit die Kinder Sachen lernen können, damit ich Geduld lernen kann und Liebe lernen kann, meine Frau auch. Dazu gehört dieses Leiden mit dazu. Oder beispielsweise die Nächstenliebe. Wie will ich die erlernen, wenn ich nicht die an anderen Menschen praktiziere? Und das hat häufig mit Leiden zu tun, weil die anderen Menschen mich eben ärgern und trotzdem soll ich sie lieben. Und das hat dann mit Leiden zu tun, weil ich leide daran, dass jemand anders mich ärgert. Nun, jetzt wollen wir uns noch etwas die Frage stellen, für die ich mir eigentlich jetzt noch eine Stunde Zeit genommen habe. Ihr bleibt, ja, also ich danke dir für das Vertrauen mir gegenüber, aber ich weiß nicht, nachher handle ich mir damit ein, dass ihr sagt, nein, Brake nie wieder und vor allen Dingen nicht, wenn Michael Kotsch da spricht, denn dann kommen wir nicht zu unserer wohlverdienten Ruhe am Abend. Deshalb, genau, ganz genau, ja, ihr leidet auch. Aber ich hoffe, dass es ein Leiden zu einem positiven Ziel ist hierbei, zumindest das, ja. Nun, wenn wir mit Leiden zu tun haben, ich hatte nämlich eigentlich vor, mit euch jetzt etwas näher einmal bei dem Hiob hineinzuschauen, den ihr alle kennt, um dann zu sehen, wie der mit dem Leiden umgegangen ist. Das werde ich hier einmal ein bisschen beiseite lassen. Allerdings euch hier nur einen Tipp daraus geben, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Denn die lieben netten Freunde vom Hiob, die haben manche Sachen sehr gut begriffen. Vielleicht hier nur als kurzen Hinweis. Häufig sieht man die ja, das waren die Blöden, die haben gar nicht begriffen, worum es geht. Aber die haben manche Sachen, haben die sehr gut begriffen, wo wir erstmal drauf hinschauen müssen. Nur sie haben es nicht ganz in die richtige Zusammenhang reingebracht. Nämlich das erste war, und da müsst ihr mal sehen, wer das getan hat. Ich muss zugeben, ich habe das bisher noch nie getan. Selbst da, wo Leute in meiner näheren Umgebung gelebt haben, die so gelitten haben. Das sind die Vorbilder. Denn, jetzt müsst ihr mal sehen, diese Freunde vom Hiob, die kommen zu ihm, lassen ihre Arbeit Arbeit sein, ihre Familie Familie sein. Die setzen sich daneben ihn in den Dreck, streuen sich Asche auf den Kopf und bleiben 7 Tage und 7 Nächte neben ihm sitzen, ohne erstmal überhaupt ein einziges Wort zu sagen. Gehört das dazu? Gut, also, jedenfalls, das ist äußerst vorbildlich, denn wir lesen ja auch im Neuen Testament, wir sollen weinen mit den Weinenden, lachen mit den Lachenden, und das ist doch durchaus etwas, wo wir merken, hier heißt es, Trauer erstmal so zu bewältigen, nicht sehr viel zu reden. So nach dem Motto kommen wir dann hin und sagen, nun herzliches Beileid, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein, nimm es nicht so übel, geht schon vorbei, und wenn deine Frau jetzt gestorben ist, du wirst schon eine neue finden, nicht? Mach dir alles nicht so viel. Freu dich, dass du sie los bist oder so, nicht? Also so, das ist keine echte Trost, sondern hier ist der Trost und tatsächlich ist es so. Ich habe das auch erlebt, wo ich traurig bin. Dann kann man Freunde schätzen, die auch einfach, die nicht viel erzählen, sondern die einfach mal da sind und mitleiden. Das kann tatsächlich wortwörtlich bedeuten, mitzuweinen, wirklich zu weinen, weil es uns mit betrifft, wenn ein Freund, der uns nahe steht, wenn es ihm schlecht geht und wenn er leidet dabei. Und das zu tun. Und auch, dass sie später überlegen und zu sehen, nun ja, möglicherweise ist da eine Sünde in deinem Leben. Denk daran, wir dürfen das nicht vollkommen außer Acht beziehen. Wir lesen im Neuen Testament, im Jakobusbrief, dass eben da, wenn die Ältesten gerufen werden, um eben denjenigen zu salben, dann stehen, aber sie sollen zuerst ihre Sünden bekennen zu Gott. Also wenn da Sünde ist, soll die zuerst bekannt werden und dann sollen wir zu Gott kommen und dann soll diese Salbung stattfinden von den Ältesten und dann wird es ihm besser gehen. Also lasst uns genau hinschauen. Es kann mit Sünde zusammenhängen unser Handeln. Denkt beispielsweise mal, das Leiden, wenn es auch nur kurz gewesen ist, von Ananias und Sapphira. Da war Leiden nämlich der augenblickliche Tod aufgrund von Sünde in deren Leben. Denkt an das Leiden, was David gehabt hat. Wir haben einige Psalmen, die davon berichten. David, Mord und Ehebruch in seinem Leben, obwohl er Mann Gottes gewesen ist. Und das Leiden, sein Kind stirbt, was er dort bekommt. Das ist Leiden. Wir lesen davon, wie er betrübt gewesen ist, wie er mit Gott gerungen hat, wie er nichts gegessen und getrunken hat. Er hat gelitten aufgrund von Sünde. Und wenn Sünde da ist, sollen wir sie bekennen. Aber der Fehler, den eben diese Leute hier nicht tun, sie fragen nicht Gott danach. Sie hören auch nicht auf die Beteuerungen des Hiob, der sagt, ich weiß von keiner Sünde dabei. Ich bin mir keiner Sünde bewusst, die dieses Leiden hervorrufen kann. Da hören sie nicht drauf, sondern immer wieder dringen sie ihn, es kann doch gar nichts anderes sein. Es muss doch Sünde sein. Bekennen sie doch endlich, schmeiß sie raus. Du bist wohl hochmütig, dass du sie nicht bekennen willst vor Gott. Und das war falsch. Und da laden diese Leute solche Sünde auf sich, dass Gott sogar hinterher sagt, Hiob muss ihn nicht nur verzeihen, sondern um Verzeihung vor mir beten, damit ihm überhaupt diese Sünde verziehen wird, weil dieser Hiob, wie wir ja wissen, weil wir das himmlische Zwischenspiel kennen, eben dass da der Teufel ist, der eben den Hiob versuchen und von Gott wegbringen will, deshalb wissen wir ja, wie es ist, das wissen die Freunde ja nicht, aber überlegt einmal, vielleicht hättet ihr auch so reagiert. Wie gesagt, Sünde zu benennen, kann durchaus richtig sein, aber wir müssen uns von Gott führen lassen und sollten das nie aus Pauschalantwort haben. Sagen wir mal hier, du hast ein Bein gebrochen, wo ist die Sünde in deinem Leben? Du bist krank, vielleicht sogar behindert geboren worden, wo ist die Sünde in deinem Leben? Erinnern wir uns an denjenigen, den Jesus heilt, der da, ich weiß nicht, 20 Jahre war der krank gewesen, nicht? Und dann sagen die Jünger schon, wo ist seine Sünde? Oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus sagt darum, nein, sondern der ist krank geworden und krank gewesen und wird jetzt geheilt. Zur Verherrlichung Gottes, zur Größe Gottes. Und da müssen wir dran denken, Krankheit muss nicht immer auf Sünde beruhen, sondern kann es tun. Das lernen wir bei den Freunden, also positiv weinen mit denen, sich nahestehen, auch körperliche Nähe da zu haben, sich auch mit dem anderen zu identifizieren, ganz ihm nahe zu sein eben und auch nicht viele Worte zu machen, wo wir versuchen, Dinge mit zu erklären. Durchaus, wenn Sünde da ist, die auch zu bekennen und vor Gott zu bringen, aber nicht darauf zu beharren und darauf zu drücken. Dann, was wir auch sehen können dabei, ist dieses tiefe Vertrauen des Hiob Gott gegenüber, wo in all diesem Vertrauen, und das ist ganz beeindruckend eben, sagt, aber Gott wird mich erlösen. Wenn das mal, wenn gerade mehrere von euch da sind und ihr eure Bibel aufschlagt, bei Hiob direkt vor dem Psalm, eben steht das, also Mitte der Bibel, Psalm, dann Hiob direkt davor, schlagt mal ein paar Verse auf, die ich euch nenne, dann haben wir auch ein bisschen, seid ihr mit einbezogen, und dann, wenn ihr sie habt, lädt es die mal laut vor. Das wollen wir jetzt nur ganz kurz machen, weil dann wollte ich ja nicht mehr sehr viel von dem Hiob hier erwähnen. Also, bei dem Hiob, da möchte jemand mal vorlesen aus Hiob Kapitel 16, die Verse 19 und folgende. 16, Vers 19 und folgende. Jemand anders schlägt auf Kapitel 19, Vers 25. Und jemand anders schlägt mir dann auf mal Kapitel 42, Vers 5 folgende. Ja, vielen Dank, das genügt schon. Das, was wir hier deutlich sehen, er ist tief im Leiden. Seine Frau sagt ihm sogar, schreibe Gott ab. Seine Freunde, die sich mit ihm identifizieren, sagen, da ist Sünde in deinem Leben. Und was sagt er? Er vertraut, dass Gott da ist und Gott ihm Recht schaffen wird und will. Und das trotz all diesem Leiden. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir im Leiden sind und wenn wir Gott kennengelernt haben, dass wir darauf vertrauen, Gott ist größer als dieses Leiden. Gott steht darüber und Gott wird uns aus diesem Leiden herausreißen. Wenn wir dann, wenn wir im Leiden sind, dann noch Gott abschreiben, wer ist noch da, der uns Trost gibt? Wer ist uns da, der uns bei uns stehen kann? Ich habe das erlebt, als ich mit Krebs im Krankenhaus gewesen bin. Ich habe es euch ja gesagt, eben, wo dann die Gedanken nächtelang gewesen sind, nicht schlafen konnte, werde ich jetzt bald sterben? Was könnte ich denn da denken und antworten, wenn ich Gott dann streichen würde zu diesem Zeitpunkt? Was wäre dann? Dann könnte ich sagen, ja, was habe ich vor mir? Ein paar Monate Chemotherapie, einige schmerzhafte Operationen und dann früher oder später werde ich daran sterben und das sehr unangenehm, auf eine sehr unangenehme Weise. Und danach alles vorbei, das war's. 30 Jahre lang gelebt und dann ist das Leben vorbei. Nun, das wäre frustrierend gewesen, nicht? Aber hier, wo ich gemerkt habe, Gott ist da und auch jemand, wo Gott mir viel näher gewesen ist, als es irgendein Mensch tun kann, da habe ich Trost von Gott erfahren, Hilfe von Gott erfahren, auch wenn Schmerzen da sind, auch wenn ich immer noch unsicher war, wie wird die Diagnose sein und wie wird die Chemotherapie und wie wird die Operation anschlagen, gut oder nicht gut. Trotzdem, obwohl das die Unsicherheit noch genauso da war, ich wusste, Gott ist da und Gott kann ich das alles ausschütten, mein Herz, und konnte dieses Leiden viel besser ertragen, als ich eben Leute erfahren habe, die mit mir dort lagen und die tief verzweifelt gewesen sind. Nun, der nächste Vers. Ist das nicht beeindruckend? Stellt euch mal vor, jemand leidet wie Hiob, seine ganze Familie stirbt, sein ganzer Reichtum geht weg und nicht nur das, er selbst leidet unter Geschwüren, schmerzhaften Sachen, sitzt da mitten im Dreck, alle verspotten ihn, lachen ihn aus und dann kommt er noch und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist sozusagen der Triumph, er sagt, wenn auch nichts mehr da ist, ich weiß, dass Gott da ist und dass Gott mir Recht schaffen wird, dass Gott mich herausführen wird. Und dann lesen wir in Hiob 42, Vers 5, weiter. Okay, das geht dann auch noch weiter. Gerade dieses Abschlusskapitel, das ist dann sozusagen der Triumph. Jetzt wird gerade gerückt, worum es geht. Und ist das nicht beeindruckend? Da sagt Hiob eben, ich habe dich bisher nur vom Hörensagen gekannt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und wodurch denn? Wodurch hat sein Auge ihn gesehen? Eben gerade durch das, was er in dem Leid erfahren hat. Vorher, ihm ging es gut, es ist alles immer glatt gelaufen. Und jetzt kommt das Leiden und durch dieses Leiden hindurch hat er gemerkt, wie groß, wie Gott eingreift in dieser Situation. Und alles, was menschlich da gewesen ist, alles, was er an Halt gehabt hat, auf das er gebaut hat, war weg. Und plötzlich sieht er, Gott ist noch da, Gott zieht mich hier heraus. Er hat Gott in solch einer tiefen Art und Weise erfahren, wie es nie vorher möglich gewesen war. Und da merken wir hier, das ist auch etwas, was wir von Hiob sehen können. Schau auf das Ende. Und das Ende, das kann manchmal, wie bei Hiob hier, Wochen, Monate lang möglicherweise dauern oder manchmal sogar Jahre lang gehen. Aber schauen wir auf das Ende, da, wo Gott es gut herausführen will. Und dann möchte ich euch noch ein paar nur kurze, stichwortartige Tipps mitgeben dafür, wen das noch mehr interessiert. Wir können später, bin ich noch hier, auch zum Gespräch dabei weiter. Also erst einmal ist es so, wir sollen selbstverständlich versuchen, da wo es möglich ist, Leid zu mindern, Leid zu beseitigen, zu lindern, da wo es möglich ist. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt sagen, also jetzt hast du Zahnschmerzen und dann jetzt hab die Zahnschmerzen möglichst lang, geh möglichst gar nicht zum Arzt, denn durch das Leiden kannst du ja Gott besonders erfahren. Nein, 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 so nicht. Das hat Jesus auch nicht getan. Als Jesus da war und dann Blinde gesehen hat, hat er nicht gesagt, oh, wie toll, freu dich doch, dass du blind bist. Da kannst du jetzt endlich mal erfahren, wie gut es ist, wenn du Gott kennenlernst, weil du blind bist. So hat er nicht gesagt, sondern ist hingegangen und hat denjenigen gesund gemacht, hat den Lahmen gesund gemacht, hat den Leuten, die sogar die gestorben sind, Lazarus, den Jüngling von Nain und so weiter, lebendig gemacht, weil Gott das Leiden nicht will in unserem Leben, weil Gott nicht